Vertrauen. Ein tolles Thema, das neue Jahr zu beginnen, darüber zu reden, sich Gedanken zu machen. Ich habe mich darüber gefreut, vor allem in Verbindung mit dem 23. Psalm. Ich bin gestern so noch durch den Wald gelaufen, hoch auf die Lahnberge zu meiner Arbeitsstelle, da durch die Kälte gestapft. Ich habe es bedauert, dass ich nicht mehr im Besitz langer Unterhosen bin. Habe ich zum letzten Mal als ein Jugendlicher getragen und haben echt überall die Beine geprickelt, schon nach 20 Minuten. Und ich habe mir so auf dem Weg dann die zwei Fragen gestellt, auch so ein bisschen in Vorbereitung auf die Predigt. Wo war Vertrauen gefordert für mich im letzten Jahr? Und wo ist mein Vertrauen enttäuscht worden oder hat einen Dämpfer erlitten? Die Antwort auf die erste Frage, die teile ich euch gerne mit. Ich bin im letzten Jahr viel gereist, habe meine Familie auch viel allein gelassen, dabei immer wieder Vertrauen gefordert um Bewahrung für mich selber, aber auch für die Menschen, die mir nahestehen, die ich hier zurücklasse. Mein Vertrauen ist auch nicht enttäuscht von dem letzten Jahr, aber hat doch an einigen Punkten auch einen Dämpfer erlitten. Da könnt ihr mich gerne persönlich fragen, das möchte ich nicht vor so vielen Leuten erzählen. Aber ich habe mir so gedacht, euch geht's ja vielleicht ähnlich, wenn ihr aufs letzte Jahr zurückschaut. Vielleicht seid ihr auch enttäuscht worden in manchen Dingen. Vielleicht hattet ihr Pläne, Visionen, die sich nicht erfüllt haben. Was für Gefühle regen sich in euch? Ist es tiefe Dankbarkeit? Ist es vielleicht Enttäuschung? Ist es vielleicht sogar Wut? Ist es Gleichgültigkeit? Wir haben zwar schon interaktive Elemente gemacht, aber ich wollte einfach nochmal die Gelegenheit geben, weil ich denke, das ist ein sehr persönliches Thema und ich möchte auch die Predigt sehr persönlich und praktisch halten, dass wir jetzt nochmal 2-3 Minuten haben, wo ihr entweder in euch gehen könnt oder wenn ihr neben jemand sitzt, dem ihr auch das Vertrauen schenken wollt, darüber zu reden, über diese Punkte, dass ihr euch nochmal kurz austauscht, wie immer jeder darf und niemand muss, aber vielleicht auch nochmal kurz über diese zwei Fragen redet oder nachdenkt. Wo war Vertrauen im letzten Jahr gefordert? Wo hat sich auch Vertrauen erfüllt und wo ist mein Vertrauen enttäuscht worden? Ich beende dann das Ganze, indem ich den 23. Psalm lese, über den es heute Abend auch gehen soll. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er quicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart und für das Privileg, uns über dein Wort Gedanken zu machen. Wir bitten dich für mich, der ich hier vorne stehe, versuche, dein Wort auszulegen, dass ich das wirklich unter der Führung deines Geistes tue. Wir bitten dich für unsere Herzen, dass du zu uns redest auf einer tieferen Ebene und dass wir verändert aus diesem Gottesdienst rausgehen. Wir laden dich ein, das zu tun. Amen. Der Psalm ist als Psalm Davids überschrieben. Und ich habe mir gedacht, es ist ganz gut, am Anfang vielleicht so ein paar Episoden auf Davids Leben einzugehen. David wusste, was er in den Mund nimmt, wenn er über das Thema Vertrauen redet in einem Psalm. Er hat viel Vertrauen in seinem Leben gezeigt, aber das situationsabhängige Vertrauen, ganz am Anfang noch als junger Hirte, als er seine Brüder besucht hat in dem Heerlager und gegen Goliath gekämpft hat, was für ein Vertrauensschritt. Da war aber auch das Vertrauen bezüglich seiner Berufung, dass er die selber nicht herbeiführen musste mit Gewalt, sondern dass er Gott vertrauen konnte, dass er den richtigen Zeitpunkt wusste, wann er König werden soll. David hat damals sein Schicksal nicht selbst in die Hand genommen. Er kann vertrauensvoll warten. Da Da war aber auch noch Vertrauen, selbst später nach dem eigenen Fall mit Bathseba, dass Gott ihn wiederherstellen würde. Da war auch noch Vertrauen, als er später als König wieder auf der Flucht war, diesmal vor dem eigenen Sohn. Wir können also sagen, wenn wir auf Davids Leben schauen, David war ein Experte in Sachen Gottvertrauen. Und der Psalm 23 ist aus tiefer persönlicher Lebenserfahrung geboren und niedergeschrieben. Hier hat ein Mensch immer wieder mit Gott gerungen und seine Erfahrungen in poetischer Form zu Blatt gebracht. Der Inhalt von Psalm 23 ist zeitlos und kann einem Menschen des 21. Jahrhunderts genauso aus dem Herzen sprechen wie einem Hirten und König in der Zeit des Alten Testament. Mein erster Punkt: Vertrauen als Beziehung. Ich möchte nochmal die ersten drei Verse lesen, auf die das sich bezieht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. David beschreibt in diesen drei Versen den Beziehungsaspekt in Verbindung zu Gott und benutzt dabei das Bild eines Hirten. Die nächste Folie. David wusste, wovon er redet. Ihr seht hier so verschiedene Hirtenbilder, die habe ich mal aus dem Internet rausgesucht. Und wenn wir so an den Hirten denken, haben wir ja manchmal so diese Kitschbilder vor Augen. Ich habe leider nicht diese schönen Kitschgemälde gefunden, wo der Hirte auf der Weide mit den Schafen liegt und nur an seinen Fingernägeln kaut, während die Schafe da alle stimmig und miteinander weiden und grasen. Aber ich habe zumindest diese Figur da gefunden, wo auf dem linken Bild gesehen, wo der Hirte auch ganz ruhig ein Schaf umklammert hält. Und wenn wir so mal so überlegen, was für Vorstellungen wir mit dem Hirtendasein verknüpfen, dann denken wir vielleicht auch mehr an so einen Softie-Typ mit Locken, der als Hobby ein wenig auf seiner Flöte spielt, der Hund macht die Arbeit. Und wir fühlen uns vielleicht sogar ganz wohl bei so einem Menschen, solange alles gut läuft, solange uns nicht der Wind um die Ohren pfeift. Dann glauben wir auch, wie es hier geschrieben steht, dass uns an nichts mangeln wird. Was ist aber, wenn der Wolf kommt? Dann würden wir uns zumindest eher hinter dem Schäferhund verstecken, als hinter so einem Hirten, wie hier links dargestellt. Und die Frage ist schon, wenn wir das Ganze jetzt, das Hirtenbild, auf Gott projizieren, empfinden wir Gott so, wie ich ihn eben geschildert habe? Für mich persönlich war lange Gott so ein Gott. Das lag bei mir daran, weil ich teilweise mein eigenes Vaterbild auf Gott projiziert habe. Und ich denke, das geht vielen Menschen heutzutage genauso. Unser Gottesbild ist stark beeinflusst von unserem Vaterbild. Und weil viele von uns in einer weitgehend vaterlosen Gesellschaft aufgewachsen sind oder aufwachsen, haben wir automatisch auch oft dieses Bild, dieses verzerrte Bild des guten Hirten. Lieb, aber harmlos. Aber auf der anderen Seite ahnen wir es tief drinnen. Das wahre Hirtenleben, das ging etwas rauer zu, als uns dieses linke Bild vermittelt. Und jetzt gleitet mal so mit eurem Blick ein bisschen nach rechts und guckt euch mal da oben dieses wettergegerbte Gesicht dieses Hirten an. Das spricht schon eher von einem Hirtenleben. Ich hatte das Privileg, ich habe es schon mal an anderer Stelle auch, glaube ich, in der Predigt erwähnt, mein Opa, der war so ein Schafhirte und ich habe immer im Sommer als Kind ein paar Wochen mit ihm verbracht. Das waren doch sehr eindrückliche Erfahrungen. Der ist so nach dem Zweiten Weltkrieg noch mit Pferd und mit einer Schäferkarre durch die deutschen Lande gezogen mit seinen Schafen, bei Wind und Wetter draußen immer in Bewegung. Und das war auch ein rauer Typ, also der hatte manchmal so derbe Scherze. Ich kann mich noch einmal erinnern, als er seine Zigarette an meinem Oberschenkel ausdrücken wollte. Das fand ich weniger lustig, aber das war so Hirtenhumor. Aber ich habe auch andere Bilder in Erinnerung, wie er sanft ein Lamm hochgenommen hat, um zum Beispiel einen Dorn aus dem Fuß zu entfernen. Und ich kann mich noch an die Bilder erinnern, als es auch damals so grausig kalt war wie jetzt oder noch kälter. Und wenn Schafe dann Junge bekommen haben, dann haben mein Opa hat die mit reingenommen in die Küche, wo wir am Abend alle Brotzeit gemacht haben. Meine Oma hat die mit so Zeitungspapier abgerieben und dann stachsen also zwischen uns die Lämmer rum, konnten kaum noch laufen, sind noch immer aus ihrem Geburtsschleim da ausgerutscht, auf die Fresse gefallen. Und haben sich da mit uns aufgewärmt in der Küche. Also es war auch so dieser liebevolle und sorgende Aspekt da. Natürlich kann man sagen, okay, er wollte die Teile halt ein paar Jahre später verkaufen, das Geld einzustreichen. Aber ich glaube, es war schon mehr. Gott ist so. Also Gott ist zum einen Gott sei Dank nicht Raucher, also das mit der Zigarette, das wird uns nicht blühen. Aber er ist rau und unberechenbar. Er ist stark und bereit für uns zu kämpfen. Und auf der anderen Seite ist er auch sanft, fürsorglich, treu und verlässlich. Das ist das richtige Hirtenbild, was wir uns vor Auge malen sollten, ins Herz rutschen lassen sollten. Und wenn so jemand sagt, so ein Typ, vielleicht eher wie auf dem rechten Bild, dir wird es an nichts mangeln, dann glauben wir das. Und Jesus greift ja dieses Bild des guten Hirten auch auf, wendet es auf sich selber an und übernimmt damit Gottes Aufgabe als Gottes Sohn. In Johannes 10, Vers 11 lesen wir, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Als Resultat können wir uns selber aufgeben und führen lassen. Wir müssen nicht selber frische Wasser suchen. Unsere Seele ist erquickt, weil wir diesem Hirten vertrauen können. Denn auf rechter Straße, wie wir in dem Psalm auch lesen, können wir nur gehen, wenn Gott uns führt. Vertrauen als Beziehung. Die Voraussetzung ist natürlich, dass wir eine Beziehung zu diesem Gott haben und dass wir auch immer wieder neu eingehen und immer wieder neu wagen, immer wieder neu suchen und immer wieder neu gestalten. Und dass wir in dieser Beziehung auch ausharren, wenn dieser Hirte uns vielleicht Wege führt, die wir nicht verstehen, die uns vielleicht sogar wehtun. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, Vertrauen auf dem Prüfstand. Ich lese nochmal die Verse 4 und 5. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Manchmal merken wir in unserem Leben, dass nicht alle Wege zum frischen Wasser führen, sondern dass wir durch ein dunkles Tal wandern. Ich habe hier mal so ein Bild mitgebracht von so einem Gebirgszug. Ich hatte mich selber an ein Bild oder Tal erinnert, das ich selber mal durchwandert bin in Jordanien. Da gibt es so eine berühmte Feldstadt, die heißt Petra, und da führt ein ganz, ganz enger, verschlungener Pfad hin, wo wirklich rechts und links die Berge ganz steil hochgehen. Und wenn man sich mal so dieses Bild vorstellt, das ist schon eine Situation in so einem dunklen Tal, da war also selbst untertags ist da kaum Licht reingefallen, weil die Felsen die Sonne abgehalten haben. Und man ist ja in so einer Situation auch völlig schutzlos ausgeliefert seinen Feinden. Da kann also von jeder oben einen bewerfen mit Steinen oder mit Pfeilen beschießen. Und man ist da wirklich auf Gedeih und Verderben letztendlich im Vertrauen Gott ausgeliefert. Man kann auch oft die Flucht einfach nur nach vorne antreten, weitergehen durch dieses Tal und hoffen, dass es irgendwann ein Ende hat. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir in so ein finsteres Tal, über das der Psalm redet, geraten können. Zum einen ist es erstmal die Tatsache, dass wir eigenwillige Wege gehen. Entweder in der Zeit unseres Lebens, wo wir Gott noch gar nicht kennen und dann notgedrungen unseren eigenen Weg gehen müssen. Aber natürlich auch als Christ sind wir in der Gefahr, immer wieder Wege einzuschlagen, die weg von Gott führen, von denen wir eigentlich auch wissen, wenn wir uns mal ruhig zurücklehnen und drüber nachdenken, dass sie nicht richtig sind. Aber manchmal gehen wir sie trotzdem weiter, folgen unseren eigenen Entscheidungen, hören nicht auf Gott und buxieren uns so langsam Schritt für Schritt immer mehr ins Abseits. So können wir in so ein Tal reingeraten. Aber ich denke, es gibt auch Lebenssituationen, und über die will ich mehr reden, weil ich denke, das Erste ist von unserem Handeln, was das nach sich zieht, eigentlich klar. Wir sollten unsere Schuld bekennen und umkehren, zurück zu Gott finden. Aber es gibt auch Lebenssituationen, wo ich denke, dass wir auch von Gott geführt oder zumindest zugemutet in so einem Tal landen können, auch ohne eigenwillige Wege zu gehen. In unserem Text, denke ich, ging es hier um reale Todes- oder beinahe Todeserfahrungen in dem Leben Davids, als er auf der Flucht vor Saul war. Und auch wenn nicht jeder von uns solche Erfahrungen gemacht hat oder macht, so werden doch fast alle von uns diese Erfahrung machen oder haben sie auch schon gemacht, die der Mystiker Johannes vom Kreuz die dunkle Nacht der Seele beschrieben hat. dass wir auch in so einem dunklen Tal wandeln, dass wir Gott nicht mehr spüren in einer Phase unseres Lebens. Unsere Gebete scheinen an der Decke kleben zu bleiben. Die Bibel erscheint trocken oder irrelevant. Die Gottesdienste empfinden wir mehr als fromme Pflichtübung und Ritual. Wir machen zwar weiter, weil es keine Alternative gibt. Wir warten. Und irgendwann, fast unmerklich, ist Gott auf einmal wieder da, wieder spürbar. Wir kommen aus diesem Tal raus. Was haben wir gelernt in so einer Situation, in so einer Lebensphase? Genauso wie wir frei sind, uns von Gott abzuwenden oder auch Gottes Gegenwart nicht einklagbar ist, nicht einmal durch die besten gemeinten Gebete und die rigoroseste geistliche Disziplin. Gott ist frei, genauso wie wir frei sind. Und er ist frei, sich auch mal in Phasen unseres Lebens von uns abzuwenden, nicht immer gleich zu antworten, nicht immer gleich auf unser Beten einzugehen. Natürlich ist er da, natürlich umfängt er uns, aber es ist für uns nicht immer gleich spürbar. Und Gott wendet sich dann uns irgendwann auch wieder zu. Er lässt seine Schafe nicht im Stich. Und wenn ihr gerade in diesem finsteren Tal seid, dann rufe ich euch zu, hart aus, gebt nicht auf. Wenn ihr nicht mehr frei beten könnt, dann benutzt vorformulierte Gebete. Lasst euch stellvertretend von den guten Bitten anderer Menschen tragen, zum Beispiel in eurem Hauskreis. Das finstere Tal wird ein Ende haben. Wir können aber auch die andere Erfahrung machen, dass uns äußerlich sogar das Wasser bis zum Hals steht, aber wir innerlich vollkommen ruhig sind. Was haben wir zu verlieren? Selbst wenn wir sterben, gewinnen wir doch alles, denn wir sind bei ihm. Ich habe diese Erfahrung selber im Sudan, wo ich lange Zeit gearbeitet habe, häufiger gemacht, auch in extremen Situationen, dass obwohl alles um mich herum eigentlich chaotisch war und gegen Vertrauen gesprochen hat, dass ich mich doch ganz tief drinnen getragen gefühlt habe von Gottes Gegenwart. Und das ist eine sehr wertvolle und schöne Erfahrung. Denn der Hirte ist da, sein Stecken und Stab trösten, wie uns der Psalm sagt. Ich hätte gern das nächste Bild. Ich wollte noch ein bisschen in so einem kleinen Exkurs kurz mal auf den Schäferstab eingehen. Der wird ja als Symbol verwendet, wie man hier links sieht in der Kirche. Wisst ihr, wer der Geselle da rechts ist? Kommt wahrscheinlich niemand drauf. Eine berühmte Persönlichkeit unseres gesellschaftlichen Lebens. Das ist Johannes Rau als kleines Kind, der Bruder Johannes. Hat er mit dem Hirtenstab seines Opas gespielt. Und so ein Schäferstab, ich kann mich auch an den von meinem Opa erinnern, der war recht lang, aus so knutenreichem Holz geschnitzt, hatte unten so ein Schäufelchen, aber vor allem so ein Haken, wie wir das auch in den beiden Stäben sehen. Und das ist eigentlich ein schönes Symbol. Also zum einen ist es wirklich eine Waffe, hat auch die Knuten, um jemanden zu verteidigen. Gott verteidigt uns und er kann dem Widersacher damit auch ruhig mal eins auf den Kopf hauen. Aber es ist auch gleichzeitig dieser Haken da. Und da habe ich auch noch so die Bilder vor Augen, wenn die Schafe versucht haben auszubuchsen, wie dann mein Opa die geschickt da mit dem Haken wieder eingefangen hat. Und dann so, bomm, auf die Schnauze gefallen, alle Viere von sich gestreckt. Und dann hat er das übers Gras wieder zurückgezogen. Und Gott macht das auch manchmal mit uns. Ist es nicht so? Wir laufen ja normalerweise nicht auf allen Vieren. Das heißt, wir fallen sogar härter. Stecken und stark, habe ich in einer Auslegung gelesen, kann aber sogar ein Bild dafür sein, für das Kreuz schon, wenn man die beiden eben übereinander kreuzt, dass das schon eine Anspielung, ein Hinweis ist auf die Tat Jesu Christi am Kreuz. Wir lesen auch in unseren Versen, dass Gott sogar noch mehr tut. Er sorgt für unser körperliches und geistliches Wohl. Du salbst mein Haupt mit Öl. Öl gebrauchte man zur Heilung von körperlichen Wunden und es hat eine ganz starke Symbolkraft in der Bibel. Es ist ein Symbol für die äußere Gesundheit. In Jakobus 5 lesen wir zum Beispiel, wie die Ältesten die Kranken mit Öl eingesalbt haben. Es steht für Stärke. In Psalm 92, 11 lesen wir, aber mich machst du stark wie den Wildstier und salbst mich mit frischem Öl. Klingt gut, oder? Ein Symbol für innere Heilung. In Jesaja 1 klagt Gott das abtrünnige Jerusalem ein, dessen Wunden nicht einmal mit Öl gesäubert sind. Öl ist auch ein Symbol für die Schönheit. Im Psalm 104 lesen wir, das Antlitz des Menschen wird schön vom Öl. Das hat die Kosmetikindustrie sehr stark aufgegriffen in diesem Jahrhundert. Es ist ein Symbol für die Überzeugungsfähigkeit. In Sprüche 5 lesen wir, die Kehle der Verführerin ist glatter als Öl. Es ist ein Symbol für den Reichtum, für äußere und innere Erleuchtung. Und nicht zuletzt, sondern vor allem ein Symbol für den Empfang des Heiligen Geistes. In 1. Samuel salbt Samuel Saul mit Öl und verspricht ihm, dass er vom Heiligen Geist verzückt werden wird. Gott salbt unser Haupt mit Öl. Er will uns alle diese Dinge, die ich eben geschildert habe, schenken. Was ist der tiefere Sinn der hier angesprochenen Salbung? Gott beschlagnahmt den Gesalbten, er überträgt seine Herrlichkeit auf ihn. Deswegen wurden im Alten Testament zum Beispiel auch die verschiedenen Gerätschaften, die die Priester benutzt haben, gesalbt, aber auch die Priester und Könige selber. Gott hat sie in Beschlag genommen. Und deshalb wird der verheißene ewige König, Christus, auch kurz der Gesalbte genannt. Im Hebräischen heißt das Wort gesalbter Messias und im Griechischen Christus. Gott will uns ganz für sich haben. Dazu kann gehören, dass er auch unser Vertrauen prüft. Vertrauen auf dem Prüfstand. Mein dritter Punkt, Vertrauen üben. Dazu lese ich den letzten Vers nochmal aus Psalm 23. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Werden mir folgen mein Leben lang. Ich finde, das ist aus menschlicher Perspektive eine gewagte Aussage. Ich habe mir da erst mal gedacht, wer kann das schon sagen? Dazu noch, ich werde bleiben im Hause des Herrn. Wer weiß, vielleicht spielt dir, vielleicht spielt mir das Leben so übel mit, dass wir doch vom Glauben abfallen. Wir wissen nicht, so wie wir auf dem Bild hier sehen, was hinter der Kuppe liegt. Wir sehen doch meistens nur einen ganz kleinen Teil des Weges, den wir gerade mit Gott gehen. Aber diese Zeilen sind eben von jemandem geschrieben, der das Tal des Todes durchwandert hat. Er hat die Gottesbeziehung getestet und für eindeutig tragfähig befunden. Er ist kein frommer Schwätzer oder ein oberflächlicher Visionär. Nein, die Worte sind sorgfältig gewählt und in ihrem Nachhall kann man die Dankbarkeit und das gewonnene Vertrauen des Psalmisten spüren. David hat sich entschlossen, im Hause des Herrn zu bleiben, komme, was da wolle. Eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott hat das eigene Planen und Absichern als Lebenskonzept ersetzt. Wie sieht es mit mir aus, mit euch? Können wir das Vertrauen auf Gott über alles andere stellen? Sind wir wirklich bereit, auf ihn zu hören und ihm auch dann Folge zu leisten? Oder geben wir den Rahmen vor, in dem wir Vertrauen wagen? Wie kann man Vertrauen leben, wenn uns unsere Umwelt laufend andere Botschaften entgegenschreit und entgegenschleudert? Dazu habe ich 3 kurze Punkte am Ende. Wie kann man Vertrauen leben? Den ersten habe ich übertitelt Anbetung und sich lieben lassen. Geliebter Gottes sein. Und das einfach getragen von der Einsicht, dass alles, was wir sind und haben, Geschenk ist. Daran zu klammern ist sinnlos und schadet uns nur. Wir sind eingeladen, immer neu über die Liebe und Güte Gottes zu staunen. Dankbarkeit, und ich denke, das haben wir schön heute schon zum Ausdruck gebracht mit den Kerzen. Dankbarkeit bahnt den Weg für Vertrauen. Deswegen ist es so wichtig, auch in unserem Gebetsleben immer wieder zu danken. Das ist keine fromme Pflichtübung. Das hat eine ganz tiefe reinigende Wirkung und stärkt unser Gottvertrauen. Aber auch die Anbetung, und das haben wir auch schon getan in dem Gottesdienst, und das hat auch für mich den Weg gebahnt, um hier zu reden. Die Anbetung führt in das Gottvertrauen. In gewisser Weise ist das ein Paradox. Ich habe mir das auch gestern auf meinem Waldspaziergang gedacht, als ich Gott dann auf dem Rückweg runter angebetet habe, gesungen habe. Und da ist mir nochmal so bewusst geworden, wie unfassbar eigentlich Gott für mich ist. Je länger ich mit ihm lebe, desto weniger kenne ich ihn eigentlich. Er ist so groß, so anders und das ist auch gut so. Er wird immer der andere bleiben. Ich kann ihn nicht klein machen und in meine eigene Vorstellungskraft pressen. Und in gewisser Weise ist das doch ein Paradox. Gott ist unfassbar. Warum sollen wir so jemanden trauen? Normalerweise in unserem Leben trauen wir eigentlich den Dingen, die wir genau verstehen. Wenn ihr irgendeinen Vertrag unterschreibt oder eine Rentenversicherung abschließt oder irgendwas, dann schenkt ihr ihm einem Konstrukt Vertrauen, das ihr genau verstehen wollt. Ist es nicht so? Und mir kam das gestern so, dass es bei Gott paradoxerweise genau andersrum ist. Wenn Gott so wäre, würde ich ihm nicht vertrauen wollen, weil er nämlich auf meine Ebene herabgezogen wäre und ich weiß, wie wenig ich mir selber trauen kann. Gerade weil Gott eben der andere ist und weil ich ihn anbeten darf, deshalb kann ich ihm vertrauen. Ein anderer Punkt, wie wir Vertrauen leben und üben können, ist das Hören. Wir reden viel und hören wenig. Je mehr wir reden, desto mehr sind wir gezwungen, unseren eigenen Worten und Fähigkeiten Vertrauen zu schenken. Und ich predige hier auch erstmal mir selber. Ich bin gerade auch in doch recht schmerzhaften Prozess auch, wo ich wirklich versuche, mein Leben nochmal umzugestalten und zu entschleunigen. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man in so vielen Aufgaben und Verantwortungen drin hängt, die sich nicht so einfach zurückdrehen lassen. Aber ich denke, das ist ganz wichtig. Hören braucht Zeit. David hat viel Zeit in der Wüste verbracht. Und in vielerlei Hinsicht waren das seine fruchtbarsten Jahre. Weil es in der Wüste eben wenig äußere Frucht gibt. Das heißt, Frucht muss von innen wachsen. Vertrauen wächst im Hören und im Stillsein. Und der dritte Punkt ist Handeln. Ohne Handeln geht's nicht, denn wir müssen unser Vertrauen testen, an den Mann bringen. Die beiden genannten Punkte, Anbetung und Hören, sich lieben lassen, führen in letzter Konsequenz dazu, dass ich mich immer mehr von den Spielregeln dieser Welt löse, gegen den Strom schwimme. Wir handeln immer mehr nach den Prinzipien der Schrift und nach der Stimme des Geistes. Und dazu ist eine Menge Vertrauen notwendig. Denn unsere resultierenden Taten erscheinen im besten Fall mutig, öfter aber noch weltfremd oder naiv. Aber weil wir Gott als treu erleben, machen wir weiter. Und ich finde, an dem Punkt ist ganz wichtig zu betonen, selbst wenn wir nur ein Senfkorn Vertrauen oder Glauben haben, dass es eben nicht um die Menge geht, sondern wir müssen das wenige Vertrauen, das wir haben, praktisch einsetzen, immer wieder. Und wenn wir das tun, wird sich Gott als treu erweisen und aus den Resultaten heraus werden wir lernen, das nächste Mal mehr Vertrauen zu haben und auch mehr Vertrauen einzusetzen. Es führt kein Weg um das Handeln herum. Vertrauen ist eine Beziehungssache und wir können das nicht theoretisch lösen oder ergründen. Und dann können wir auch mit dem Verfasser des Hebräerbriefes bezeugen, wie das in Hebräer 11, Vers 1 geschrieben steht. Es ist aber der Glaube, oder wir könnten hier auch sagen, das Vertrauen, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Vertrauen als Beziehung, Vertrauen auf dem Prüfstand, Vertrauen üben. Wo will ich 2009 Vertrauen wagen? Wo willst du Vertrauen wagen? Wir werden jetzt gleich noch das Lied gemeinsam singen. Ich traue auf dich, o Herr, und möchte einfach in diesem Rahmen auch einladen, dass wir auf diese abschließende Frage nach vorne blickend Gott eine ganz persönliche Antwort geben. Amen.